Willkommen bei Hörwärts, dem Podcast der Österreichischen Hoteliervereinigung. Tourismusthemen im Fokus mit Oliver Schenk.
Hallo und herzlich willkommen bei Hörwärts, dem Podcast der Österreichischen Hoteliervereinigung. In unserer heutigen Folge greifen wir etwas vor, und zwar auf den ÖHV-Kongress. Der findet vom 22. bis 24. Jänner im Kongress Innsbruck statt. Unter dem Motto Neue Wege, neue Gäste treffen sich dort mehr als 600 VordenkerInnen aus Tourismus, Wirtschaft, Politik und Medien zum traditionellen Kickoff ins Tourismusjahr und diskutieren über die Zukunft der Branche. Mein Name ist Oliver Schenk und ich begrüße heute im Hörwärtsstudio drei Keynote-SpeakerInnen, die uns einen Ausblick auf das geben werden, was uns in Innsbruck erwartet. Den Anfang macht David Borst. Er ist Zukunftsforscher, Startup-Gründer und Investor. Als ehemaliger Geschäftsführer von 2B Ahead Ventures, einer der innovativsten Denkfabriken Europas, hat er Unternehmen dabei unterstützt, durch disruptive Ideen und neue Geschäftskonzepte zukunftsrelevant zu bleiben. Mit seinem aktuellen Startup Below Zero setzt er seine Vision in die Praxis um. Seine Expertise umfasst die Zukunft des Lebens und Arbeitens, Mobilität und Handel. Wir sprechen mit ihm über künstliche Intelligenz im Tourismus und wie die Branche sich auf die technologische und gesellschaftliche Veränderung vorbereiten kann. Hallo David.
Hi.
Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, um uns vorab schon vom ÖHV-Kongress mit uns zu sprechen. Würde ich sagen, starten wir gleich einmal. Technologien wie KI prägen den Tourismus immer stärker. Welche Trends und Entwicklungen sind da aus deiner Sicht besonders einflussreich und welche Auswirkungen haben sie auf die Gästeerfahrung und den Betrieb von Hotels?
Ich bin absolut begeistert, wie schnell sich gerade alles ändert. Und es ist sehr aufregend für mich mitzusehen, wie schnell sich diese Technologie wie künstliche Intelligenz gerade in den Markt rein bewegt und jeder sich darüber Gedanken macht, wie das Leben, aber auch das Geschäft beeinflusst. Weil vor 2 Jahren gab es ChatGPT noch nicht und mittlerweile macht sich jeder darüber Gedanken, was es dann tatsächlich für Veränderungen hat oder arbeitet tatsächlich täglich damit. Ich glaube, es gab sonst nicht eine Veränderung, die so schnell stattgefunden hat. Und häufig reden wir darüber, wie so auf der ersten Phase, wie das sehr oberflächlich, wie das unser Leben verändert, also oder unser Business, wie wir E-Mails vielleicht schneller schreiben können, wie Chat-Nachrichten durch KI beantwortet werden können und so ein bisschen die Kundenkommunikation verbessert werden kann, schneller gemacht werden kann, unabhängig von Mitarbeitern 24/7 gemacht werden kann. Aber auch das ganze Thema Werbung kann man extrem Produktivitätssteigerung reinholen. Und darüber reden wir eigentlich sehr oberflächlich die ganze Zeit, dass wir Produktivität steigern wollen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Und Leute reden davon 30-40% Produktivitätssteigerung. Und das ist auch insbesondere wichtig, weil wir einen Fachkräftemangel haben. Und wenn wir weiter wachsen wollen oder wenn wir aufrechter bleiben wollen, und wir weniger Leute haben, dann müssen wir natürlich irgendwie diese Leute entlasten. Und deswegen müssen die produktiver werden auf der einen Seite, damit weniger Leute das Gleiche schaffen. Und dann sind solche Technologien extrem wertvoll. Aber ich glaube, das ist erst so die Oberfläche, die wir kratzen, weil wenn wir uns die Hotelbranche angucken, dann verändert sich wahrscheinlich langfristig, wie wir buchen und wie wir da überhaupt agieren. Wenn wir uns angucken, Google funktioniert aktuell so, ich gebe eine Frage ein, ich kriege 1 Million Antworten und ich muss mir selber durchsuchen, welche Antwort für mich das Beste ist. ChatGPT gibt mir eine Antwort, vielleicht sogar 2, aber das war's eigentlich. Und wenn wir das auf die Hotellerie übertragen, aktuell kann ich wieder, ich suche mir bei den Buchungsplattformen zwischen hunderten von Angeboten das Beste für mich raus. Und in der Zukunft kann ich durch künstliche Intelligenz vielleicht noch tatsächlich 1, 2, 3 Angebote bekommen, die auf mich wirklich zugeschnitten sind. Und dann muss ich mich als Hotel fragen, wie ich den Zugang zu meinen Kunden behalte. Also das ist ja jetzt schon schwierig, weil die Plattformen teilweise einfach entscheiden, wer nach oben kommt oder man muss mehr bezahlen, um nach oben zu kommen. Aber in der Zukunft kann es sein, dass plötzlich nur noch ein Angebot, vielleicht 2 oder 3 Angebote rüberkommen. Und dann wird es halt strategisch sehr wichtig zu überlegen, wie behalte ich den Zugang zu meinen Kunden. Und wenn der Kunde dann da ist und er besucht uns, kommt die nächste Frage, nämlich wie kann ich Daten nutzen, um dieses Kundenerlebnis so einzigartig wie möglich zu machen, dass er eigentlich nirgendwo mehr anders hin möchte, außer zu mir.
Aus deiner Sicht, wie verändert die Digitalisierung die Arbeitsweise in der Hotellerie? Welche Herausforderungen ergeben sich für die MitarbeiterInnen?
Also ich finde, die Arbeitsweise ist das eine. Ich glaube, das hat einen Einfluss auf das gesamte Businessmodell. Wir gehen immer davon aus, dass die Mittelschicht wegfällt, Weil was wir gerade mit künstlicher Intelligenz machen, ist, wir digitalisieren Expertise. Also um mal ein Beispiel zu geben, ich kann einen Anwalt in der Zukunft digitalisieren, und zwar den besten Anwalt. Und dann kann ich mit einer Software die beste anwaltliche Beratung kriegen. Und wenn ich die beste anwaltliche Beratung von einer Software kriegen kann, dann ist die Frage, warum brauche ich noch einen mittelmäßigen Anwalt? Das Gleiche für einen mittelmäßigen Arzt, wenn ich durch eine Software die beste Diagnose kriege, oder einen mittelmäßigen Steuerberater, wenn ich durch eine Software die besten Steuertipps kriegen kann. Und bisher war es immer sehr besonders, den Service, den Concierge-Service zu bekommen. Und in der Zukunft werde ich einen 5-Sterne-Concierge-Service in meiner Hosentasche mit mir rumführen. Und dann kann ein Hotel mir ein individuelles Erlebnis bieten. Dann geht es nicht mehr darum, dass ich nur dieses Zimmer buche, sondern das gesamte Erlebnis wird individuell. Durch meine Daten, die ich bei Social Media hinterlassen habe, kann vielleicht herausgefunden werden, dass ich Abenteuerurlaube mag und dass ich gerne wandern gehe. Und dann kann mir der AI-Concierge schon die Wanderung vorschlagen. Oder wenn es schlechtes Wetter ist, mir ein Museumsticket schon besorgen. Und damit kann jede Erfahrung wirklich auf mich persönlich zugeschnitten werden, wofür wir vorher wirklich Menschen brauchten, die uns kennen, kann jetzt aufgrund der Daten, die wir im Internet haben und KI, kann das Ganze schon quasi automatisiert werden.
Trotz all der Technik, wie schaut es mit dem Faktor Mensch aus? Hotellerie ist noch immer, oder Gastlichkeit und Gastgeber sein sind doch noch immer sehr zentrale Faktoren im Tourismus. Wie siehst du das? Wird das wichtiger werden? Wird sich das ändern?
Ich glaube, die Frage ist nämlich, welchen Mehrwert bringt der Mensch? Und wenn wir die Frage richtig beantworten können, dann wird der Mensch Mehrwert bringen. Aber nur der Mensch für den Menschen wegen da zu sein, das ist halt, der Mensch kann auch einen schlechten Tag haben, dann ist das Erlebnis vielleicht nicht so gut. Oder er hat einen besonders guten Tag und der Mensch bringt halt viele Sachen, jeder Mensch individuell bringt viele Sachen mit rein. Und es ist dann entscheidend, als Hotel zu oder in der Hotellerie zu beantworten, was dieser Mensch mitbringt. Und ich hatte ja gerade gesagt, die Mittelschicht fällt weg und die fällt dann, wenn die wegfällt, geht es in zwei Richtungen. Einmal Richtung Economy und einmal Richtung Premium. Und meiner Meinung nach im Premium suchen wir Identität. Da suchen wir Verbindung und wir suchen vor allen Dingen Erlebnisse. Und das kann ein Mensch sehr gut machen, weil das ist das, womit wir, ja, was wir von klein auf gelernt kriegen, dass wir soziale Verbindungen aufbauen. Aber das muss dann auch der Fokus dieses Menschen sein, dass er diese sozialen Verbindungen zu der Person aufbaut. Und es geht im Endeffekt meiner Meinung nach im Premium-Bereich darum, dass wir wirklich Erfahrung und Erlebnisse aufbauen. Das sieht man auch schon bei Airbnb, die ja immer mehr anbieten, im Barbie-Haus zu schlafen zum Beispiel. Also nicht mehr, ich habe eine Wohnung in Barcelona, sondern wirklich, ich habe ein einzigartiges Erlebnis. Und auf der anderen Seite ist der Economy-Bereich und da ist die Frage tatsächlich, was ist menschlich? Weil immer häufiger können wir durch künstliche Intelligenz nicht mehr unterscheiden, sprechen wir gerade im Chat mit einem Menschen oder mit einer AI. Also häufig geht es noch, aber es gibt bestimmte Bereiche, wo es jetzt immer schwieriger wird. Und dann ist die Frage, ob im Economy-Bereich ich nicht sogar ein Erlebnis erschaffen kann, wo ich das Gefühl habe, als Kunde menschlich behandelt zu werden, mit einem Menschen zu interagieren über eine digitale Plattform, ohne dass da ein Mensch unbedingt hinterstehen muss. Und das kann auch die Vorteile haben, dass ein Mensch mal schlechte Laune hat. Die KI hat eigentlich nie schlechte Laune. Und wenn ich schlechte Laune habe als Kunden, ist die KI vielleicht trotzdem immer hilfsbereit und nett zu mir und muss damit nicht umgehen. Also ich glaube, es geht in beide Richtungen, aber ich glaube eher in dem Premium-Bereich, dass man sich gut überlegen kann, was macht der Mensch aus und ihn dafür besonders einzusetzen. Weil dann geht es nicht mehr darum, dass er Rechnung schreibt oder sowas in der Art.
Das heißt, es werden dann auch über kurz oder lang quasi neue Jobs entstehen wie Erlebnismanager oder sowas.
Also ich bin fest davon überzeugt, wir haben bei jeder Automatisierung bisher immer erlebt, dass kurzfristig wir Unsicherheit hatten und Jobs weggefallen sind, langfristig aber neue Jobs entstehen dadurch. Und ich glaube auch, dass wir durch Fachkräftemangel, durch demografischen Wandel etc. in der nahen Zukunft einfach froh sein werden, mit einer KI zusammenzuarbeiten. Und wir arbeiten, die ersetzt dann nicht den Job, sondern einzelne Tätigkeiten. Und meine Aufgabe ist es, das Ganze zu orchestrieren und hier mit einem Team Mitarbeiter die KI anzuweisen in der nahen Zukunft. Beispielsweise kann ich mir für eine bestimmte Person aufgrund dieser Daten reichlich Vorschläge geben lassen, was die in Wien machen kann und was für die besonders gut ist. Und dann kann ich selber aussuchen und selber eine Entscheidung treffen. Und das macht ja schon viel Produktivität aus.
Zum Schluss blicken wir mal in die Glaskugel. Wo siehst du Hotellerie und Tourismus in 10 Jahren?
Ich glaube ganz stark daran, wie gesagt, Erlebnisse schaffen, Identität schaffen. Es ist immer wichtiger, dass man aus all diesem Lärm im Internet heraussticht und dass die Leute einen Grund haben, zu einem zu kommen. Sei es tatsächlich, weil man die Identität hat, dass man kein Internet hat, kein Netz. Das wird es geben, genauso wie es Gesundheitskliniken geben wird, genauso wie es absolute Premium-Erlebnisse geben wird. Also die Frage ist, wie kann ich herausstechen und mich einzigartig machen, sodass die Leute, egal wo sie sind, über mich reden. Und da kann Technologie natürlich mir unglaublich viel ermöglichen und mir helfen, das immer weiter besser zu kommunizieren, besser durchzuführen und besser im Endeffekt für die Menschen zu vermitteln. Und auf der anderen Seite, im Economy-Bereich, glaube ich einfach, dass wir immer nahtloser reisen werden. Also das hat man heute ja schon. Man hat Ketten und dieses Erlebnis wird immer für mich als Business-Reisender vielleicht immer einfacher, immer, dass das Reisen nicht mehr so anstrengend wird. Dass ich mir nicht mehr überlegen muss, wo muss ich übernachten etc., sondern dass diese Sachen von meinem KI-Bot für mich alle geregelt werden.
David, vielen lieben Dank für deine spannenden Einblicke. Ich freue mich, mehr davon am HörV-Kongress zu hören. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank.
Unser zweiter Gast ist Bettina Ludwig. Sie ist Kulturanthropologin, Zukunftsforscherin und Speakerin. Mit ihrer Arbeit verbindet sie traditionelle Weisheiten aus Jäger-Sammler-Gesellschaften mit den Herausforderungen der modernen Welt. In ihren Vorträgen plädiert sie für ein neues Menschenbild. Ihre lebendigen Geschichten und wissenschaftlich fundierten Ansätze machen komplexe Themen wie Digitalisierung, Leadership und Teamgeist greifbar und bieten praktische Lösungen. Mit ihr telefonieren wir jetzt. Hallo Bettina.
Hallo, schönen guten Nachmittag.
Du betonst die zentrale Rolle von Gemeinschaft und sozialer Bindung für Wohlbefinden und Erfolg. Was können wir im modernen Arbeitsumfeld von Jägern und Sammlern lernen?
Bei Jäger- und Sammlergesellschaften habe ich als Kulturanthropologin einfach gelernt, dass Community, Zugehörigkeit und Verbindung untereinander so ein zentraler Kernpunkt des Menschseins an sich ist. Und deswegen nehme ich das in die Wirtschaftswelt hier in der westlichen Welt, wo ich aufgewachsen bin, immer mit. Ich glaube, das ist etwas, was wir vergessen, was wir manchmal als banal abtun oder als naiv. Aber ich glaube, Gemeinschaft, dafür sind wir einfach gemacht. Also das sagt dann nicht nur die jetzige Jäger- und Sammlerinnenforschung, sondern die Menschheitsgeschichte, 300.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Wir sind wirklich gemacht dazu, zusammenzuarbeiten und zu kooperieren. Und das sieht man in Jäger-Sammler-Gesellschaften so gut, weil das sind kleine Gruppengrößen von 60 bis 70 Personen pro Gruppe. Und da merkt man einfach ganz stark, wenn die nicht zusammenarbeiten und sie wahnsinnig zugehörig fühlen, dann funktioniert das ganze System nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch wieder in den Vordergrund rücken dürfen.
Das heißt, du plädierst ja auch für ein Menschenbild, das Sinnhaftigkeit und Kreativität in den Mittelpunkt stellt. Welche Strukturen können da Unternehmen schaffen, um ihre MitarbeiterInnen zu ermutigen, authentisch zu agieren und ihr volles Potenzial zu entfalten?
Also das ist eine große Frage. Ich würde mal von der Ecke anfangen, dass ich sage, zum einen, also wenn wir von MitarbeiterInnen sprechen und wie man motivieren kann, da geht es gleich mal ins Thema Leadership rein. Und ich glaube, Leadership bedeutet letztendlich, Räume aufzumachen, und Räume zu kultivieren, wo Menschen sich entfalten können. Und das hört jetzt in der Theorie so schön an, in der Realität ist es aber ganz oft nicht so, was ich halt mitkriege. Ich bin in kleinen Unternehmen unterwegs, KMUs, große Unternehmen, Konzerne, national, international. Und so diese Räume der Entfaltung, ich glaube, da gibt es noch ganz viel Potenzial nach oben. Räume der Entfaltung heißt letztendlich, dass wir als Führungskräfte es anderen Menschen, also unseren Mitarbeitern ermöglichen, dass sie trauen, immer mehr draufzukommen, wer sie eigentlich selber sind und was sie eigentlich beizutragen haben und was sie eigentlich geben wollen. Und das ist also eine Kernfrage, was will ich geben? Das ist eine Frage, die man so gern mitnimmt. Tatsächlich sage ich immer für junge Menschen, aber letztendlich für alle Generationen. Also wenn wir es schaffen, dass wir in einem Arbeitssetting sind, wo die Menschen sich nicht auf die Frage konzentrieren, was kann ich gut, und sie dann irgendwie überlegen, was habe ich schon gemacht, was sind meine Erfahrungen, worin bin ich gut, und voll im Kopf sind, sondern hingehen zur Frage, was will ich geben, und mit dieser Gefühle, mit dieser Frage viel mehr ins Gefühl kommen, also in den Kopf, dann, glaube ich, haben wir ganz viel gewonnen.
Siehst du da Unterschiede bei großen und kleinen oder KMUs?
Natürlich, also wenn man jetzt, was man jetzt sagt, Start-up-Welt und internationaler Konzern, das ist natürlich eine ganz andere, sind ganz andere Abläufe, ganz andere Strukturen, aber letztendlich arbeiten immer Menschen miteinander. Und letztendlich geht es auch immer um Beziehung, um dieses Miteinander. Und letztendlich spricht man immer mit einzelnen Menschen. Und auch wenn Teams größer oder kleiner sind, müssen wir uns wirklich, glaube ich, darauf besinnen, auf diese Frage, was heißt ein Mensch sein und was braucht der Mensch, was traue ich den Menschen dazu, also meinen Mitarbeitern, was traue ich denen überhaupt zu und was glaube ich, dass die Menschen wollen. Und das sind so Grundfragen, die kann man in einem KMU, in einem Startup, aber genauso in einem internationalen Konzern natürlich fragen.
In deiner Arbeit zeigst du, wie viel Resilienz und Nachhaltigkeit wir aus traditionellen Lebensweisen lernen können. Gibt es da Erkenntnisse, die wir in unsere digitalisierte und globale Welt umsetzen können, um die Herausforderungen wie zum Beispiel im Tourismus besser bewältigen zu können?
Ja, da gibt es, glaube ich, ganz viele Erkenntnisse. Um das zu beantworten, würde ich gerne einmal kurz ausholen und sagen oder beschreiben, mein Forschungsfeld beschreiben. Also bin ich eben als Kulturanthropologin unterwegs und die Anthropologie kommt von Anthropos und Logos, also das heißt die Lehre des Menschen. Und die Anthropologen und Anthropologinnen, ja, wir versuchen zu verstehen, warum der Mensch tut, was er tut. Und wir versuchen uns unterschiedliche Systeme anzuschauen. Wie organisieren sich Menschen in unterschiedlichen Teilen der Welt? Und mein Fachgebiet innerhalb der Anthropologie ist die Jäger-Sammlerinnen-Forschung. Das heißt, die Forschung mit einer der letzten Jäger- und Sammlergruppen unserer Zeit, mit den Shutransisan. Und die Shutransisan, die leben in der Kalahari-Wüste in Namibia. Und das sind, dass man sich das genau vorstellen kann, das sind ca. 3000 Individuen. Und die unterteilen sich in Kleingruppen von ebenso 60 bis 70 Personen. Man gehört sozusagen zu dieser Großgruppe, aber man verbringt sein Leben mit der Kleingruppe. Aber man kennt sich und man spricht dieselbe Sprache und man kann die Gruppe auch wechseln. Und dort geht es ganz viel um Resilienz und Nachhaltigkeit, weil die Menschen leben 24/7 draußen, also wirklich immer, die schlafen unter freiem Himmel und verbringen ihr ganzes Leben lang draußen. Und nachhaltig in dem Sinne, die leben mit und von der Natur und die, sozusagen, die spüren diese ganz klare Abhängigkeit von der Natur. Das ist eine sehr direkte Kultur, weil du, wie gesagt, spürst, wie die Natur funktioniert oder nicht und musst die anpassen. Du spürst es so im eigenen Leibe, weil du wirklich davon abhängig bist, im direkten Sinne. Und gleichzeitig bist du ganz stark abhängig von deiner Community und das ist das Thema Resilienz. Wenn Jäger und Sammlerinnen, also sozusagen die wissen, wenn einer alleine 2 Wochen in der offenen Kalahari-Wüste wäre, dann wird diese Person nicht mehr lebend zurückkommen, weil das geht alleine nicht. Da braucht man immer die Gruppe dazu, dass das funktioniert, dieses Setting. Und das wissen die Menschen vom Tag ihrer Geburt weg. Die wissen, ich bin Teil der Community und ich bin Teil von etwas, das viel größer ist als ich selbst. Und das schafft Resilienz, aber auf einer kollektiven Ebene. Natürlich, also auch auf einer individuellen, weil die Menschen sind sehr, wie soll ich sagen, du brauchst zwar die Gruppe und das weißt du auch, aber gleichzeitig musst du natürlich schon bei dir anfangen und du musst schon funktionieren da draußen in dieser Welt. Du brauchst sehr viel Wissen, brauchst sehr viel Mut und Erfahrung und gleichzeitig muss immer diese Kombination mit der Community sein. Es gibt nicht einmal Begriffe Individuum in der Kalahari-Wüste, weil es auch dieses Konzept gar nicht so gibt. Es gibt da keine Privatsphäre, jeder weiß immer, wer was woran macht. Und man ist einfach Teil von etwas, genau. Und Resilienz heißt ganz einfach, dass man immer zusammenarbeitet, immer zusammenspielt und man ist nie alleine. Ich sage auch immer zum Beispiel, wenn man denkt in Richtung Zukunftsangst oder Perspektivenlosigkeit, das kommt vor Ort nicht so richtig vor, weil die Menschen wissen, jeden Schritt, den sie sozusagen in die Zukunft gehen, den gehen sie nicht allein. Da gehen immer links, rechts, vor und hinter ihnen andere Menschen mit. Und das ja, spielt ganz, ganz stark auf diesen Faktor Resilienz ein. Und genau, um jetzt sozusagen diesen Bogen zu schlagen, Globalisierung, die westliche Welt, ein viel komplexerer Teil der Welt, sozusagen, wie wir uns heute eben organisieren in der westlichen Welt. Was können wir daraus lernen? Ich glaube, wir dürfen uns sozusagen erinnern daran, dass es unterschiedlichste Formen von Organisation gibt. In der Kalahari-Wüste zum Beispiel gibt es kein Konzept von Besitztum, kein Konzept von Hierarchie. Man kann nicht einmal Danke sagen, weil eben keiner irgendwas besitzt, alles gehört allen. Man zählt bis 5 und ab dann ist alles vieles. Und da gäbe es jetzt noch andere Beispiele, was ich damit zeigen will, ist, das passiert zeitgleich mit dem, wie sie die Menschen in der westlichen Welt organisieren, die alles auf Besitz aufbauen, die sagen, na, unendlich ist die höchste Zahl und so weiter und so fort. Da können wir jetzt viele Vergleiche anstellen. Was wir daraus lernen können, aus meiner Sicht, da im Hinblick auf eine globale Weltsicht, ist zu verstehen, dass die Formen von Organisation des Menschen viel komplexer oder viel diverser sind, als wir im Alltag am Schirm haben. Und dass das, was wir in der westlichen Welt tun, weder Standard, universell noch normal ist, sondern einfach nur eine Art, sich zu organisieren. Und wir werden uns in Zukunft auf Arten und Weisen organisieren, von denen haben wir noch gar keine Ahnung. Und die Jäger-Sammler helfen uns dabei, da diesen Blick also aufzumachen, diesen Blick zu weiten. Mir geht es nicht darum zu sagen, wir sollen alle wieder leben wie Jäger-Sammler, weil das jetzt irgendwie so naturverbunden oder natürlich wäre. Das glaube ich überhaupt nicht. Jäger-Sammler leben ist jetzt auch nicht paradiesisch und das wäre globaler überhaupt nicht mehr möglich für die gesamte Menschheit. Aber was wir schon machen können, ist hinschauen, verstehen, wie die Menschen sich organisieren, wie sie auf die Welt schauen und dadurch auch machen und sagen, okay, dann was sind unsere Konzepte für die Zukunft? Was wären Fragen, die wir an unser System stellen können? Was sind neue Geschichten, die wir uns über das Menschsein erzählen können?
Du sprichst auch oft über gemeinschaftsorientierte Leadership-Ansätze. Spielt das da auch mit hinein? Und was können Führungskräfte im Tourismus davon lernen?
Aus meiner Sicht brauchen Menschen keine Führungskraft. Ein Mensch hat noch nie Führungskraft gebraucht. Projekte brauchen Führungskräfte. Was Menschen brauchen, ist die Erinnerung und das Vertrauen, dass sie sich selbst die beste Führungskraft sind. Und sozusagen, sie brauchen Unterstützung auf dem eigenen Weg. Und das ist faszinierend, wie das in der Kalahari funktioniert. Ich teile eine kurze Geschichte dazu. Und zwar war ich in der Kalahari-Wüste, ich glaube, es war meine zweite Reise und mein Fachgebiet vor Ort ist Animal Tracking, also Spurenlesen. Das heißt, ich bin sehr viel mit den Jägern unterwegs und mit den Trackern. Und eines Tages sind wir unterwegs gewesen, draußen in der offenen Kalahari-Wüste und waren da wirklich stundenlang unterwegs. Und ich habe Wasser mitgehabt und mein Kollege, der schon seit 30 Jahren in der Region forscht, hat gesagt, nimm genug Wasser mit, ihr werdet lang unterwegs sein. Das habe ich dann auch gemacht und wir haben aber, ich habe keinen Übersetzer dabei gehabt und mein Kollege war auch nicht dabei, hat mich einfach halt ins Feld geworfen und machen wir schon Wasser, wir werden schon wieder zurückkommen. Und waren wir uns unterwegs, 2 Jäger, 2 Tracker und ich. Und ich bin direkt hinter den Leuten nachgegangen, muss direkt in ihre Fußspuren treten, damit du nicht auf einen Skorpion oder Schlange trittst. Und man ist einfach stundenlang unterwegs und versucht dort Tiere zu erspähen, irgendwas zu, ja, irgendwie was zu finden, was irgendwelche Spuren zu finden. Und irgendwann wird es richtig, richtig heiß. In der Kalahari-Wüste ist es teilweise wahnsinnig heiß. Und mein Wasser wurde irgendwann immer weniger und weniger. Und mein Körper wurde immer erschöpfter. Wir sind um 7 Uhr in der Früh weggegangen und um 2 Uhr Nachmittag habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr. Und mein Wasser habe irgendwie nur 1-2 Schlucke gehabt. Und dann irgendwann bin ich sogar richtig nervös geworden. Und mit der Zeit habe ich tatsächlich Angst gehabt, fast schon Panik, weil ich keine Ahnung hatte, wo wir sind. Ich habe nicht gewusst, gehen wir jetzt noch 5 Stunden, noch 10 Stunden, noch eine halbe Stunde. Man verliert die Orientierung völlig in dieser offenen Steppe. Und ich war wirklich schon richtig fertig und schon so echt am Rande und habe mir gedacht, boah, ich glaube, ich kipp bald um, das schaffe ich nicht mehr. Und habe mich aber auch nicht unterhalten können so richtig mit den Leuten und gesagt, Are, Are, also zurückgehen. Und sie haben mir angeschaut, ja, okay, wir sind weitergegangen, ich wusste nicht, wo wir sind. Und auf einmal merke ich, wir sind kurz vor der Community. Also ich habe dann schon die Familien gesehen und die anderen Leute und gedacht, boah, bin ich froh, jetzt sind wir endlich da. Und in diesem Moment, wo ich wirklich körperlich völlig am Ende war, plötzlich packt einer der Jäger aus seinem Lederbeutel eine riesengroße Wasserflasche raus und sagt uns, auf der halten wir es hin, müsst mal trinken. Und ich schaue so völlig überrascht, wieso haben wir diese Wasserflasche nicht früher gegeben? Und gleichzeitig fangen die voll zum Lachen an. Und in dem Moment vor Erleichterung habe ich auch gelacht und habe voll getrunken. Und dann sind wir zurückgegangen zu den Familien und da war mein Kollege, der dann mit mir nie übersetzen geholfen hat. Und letztendlich ist rausgekommen, dass die Jäger und Tracker gesagt haben, na, wir haben die eh die ganze Zeit beobachtet. Wir haben genau geschaut, was du machst. Wir haben auf deine Fußspuren geschaut, auf deine Gangart, wie du dich bewegst. Und wir haben ganz genau eingeschätzt, wie weit du noch kannst und wie weit du noch gehen kannst und wann du wirklich Wasser brauchst. Aber wir wollten, letztendlich wollten wir die Menschen dabei unterstützen, an meine Grenzen zu gehen und mehr über mich selbst zu lernen. Und das ist rückblickend faszinierend, weil die haben echt so ein Gespür dafür gehabt, ob ich noch kann oder nicht, mehr als ich selbst wahrscheinlich. Und das ist für mich Leadership. Menschen, also sozusagen diesen Raum zu schaffen, wo es möglich ist, dass man selbst über sich selbst lernt, ohne da ganz konkrete Anweisungen zu bekommen. Und solche Räume zu kultivieren, ist voll wert für mich. Und das können wir auch in unserer Wirtschaft mitdenken. Natürlich ist da nicht immer diese Zeit und dieser Raum, und das kannst du nicht genau ausrechnen, wie viel kostet das, wenn wir Menschen sozusagen ihnen ermöglichen, sich selbst besser kennenzulernen, an ihre Grenzen zu gehen. Aber in diese Richtung zu denken, ist aus meiner Sicht notwendig für all das, was in Zukunft auf uns als Gesellschaft und als Wirtschaft zukommen wird.
Bettina, vielen lieben Dank. Danke für die spannenden Geschichten und ich freue mich, mehr davon beim ÖHV-Kongress zu hören.
Super, ich freue mich auch sehr darauf. Danke für die Einladung.
Danke. Als nächstes sprechen wir mit Jakob Ledermann. Er ist ausgewiesener Experte für die Generation Z, Arbeitgeberattraktivität und innovative Strategien im Tourismus. Als Senior Consultant bei Philoneus unterstützt er Unternehmen dabei, sich erfolgreich auf die Bedürfnisse der jungen Generation einzustellen. Wir unterhalten uns mit ihm darüber, wie die Hotellerie die Gen Z begeistern und für die Herausforderungen der Zukunft fit werden kann. Hallo Jakob, danke, dass du dir Zeit nimmst, mit uns im Vorfeld vom Kongress zu sprechen.
Hi zusammen, ne? Freut mich auch.
Fein. Dann lass uns vielleicht gleich mal in medias res gehen. Beim ÖHV-Kongress sprichst du über die Generation Z. Je nach Definition sind das also die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind. Wie jede Generation hat auch die Gen Z ein spezifisches Wertegerüst und daran geknüpfte Erwartungen. Die sind jetzt vielleicht stärker oder konträrer ausgeprägt als bei ihren Vorgängern, das viele, vor allem auch ArbeitgeberInnen, vor Fragezeichen stellt. Zumindest wird das oft von den Medien vermittelt. Was sind aus deiner Sicht so zwei, drei wichtige Aspekte, die Hotels beachten sollten, um diese Generation als MitarbeiterInnen zu gewinnen und langfristig binden zu können?
Also zu Beginn würde ich sagen, sie sind nicht unbedingt stärker oder konträrer ausgeprägt, sondern was der Generation tatsächlich in Karten spielt, sind die Kontextfaktoren. Wir haben den Wechsel zum Arbeitnehmermarkt, ja, und damit können sie natürlich ihre Wertegerüst beziehungsweise auch ihre Erwartungen und Anforderungen stärker durchdrücken, weil sie halt einfach am längeren Hebel sitzen. Abgesehen davon kann man dann natürlich sagen, das stellt auf jeden Fall alle Unternehmen vor wirklich Herausforderungen und vor allem auch in der Hotellerie, Gastronomie ein absolutes Thema. Was sind also diese zwei, drei wichtigsten Aspekte, die Hotels beachten sollten, um die Generation zu gewinnen? Ich würde sagen, das eine ist auf jeden Fall, dass das Wertegerüst relativ deckungsgleich mit dem der Generation sein sollte. Also man muss wirklich darauf hören, was will die Generation denn eigentlich von Unternehmen, von Organisationen haben und dann dementsprechend auch die eigenen Werte vielleicht in der Richtung kommunizieren beziehungsweise auch anpassen. Also je deckungsgleicher die Werte der Organisation mit der Werte der Generation sind, desto besser ist es. Was sind also diese Werte? Das ist einmal Authentizität und Transparenz. Das heißt, wirklich authentische Arbeitgebermarken beziehungsweise generelle Marken überzeugen diese Generation. Das heißt, diese Authentizität auch in die Arbeitgebermarke reinzubringen. Nicht sagen, alles ist hui bei uns, sondern auch ganz offen mit vielleicht Fehlern beziehungsweise negativen Aspekten umgehen, die auch offen kommunizieren und das dann Ganze natürlich auch transparent machen. Auf der anderen Seite auch wichtige Themen für die Generation Wertegerüst ist Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit als wahnsinnig wichtiges Thema für die Generation und Digitalisierung. Ich meine, sie sind die Digital Natives, ja, und deswegen wollen sie auch in einem Arbeitsumfeld arbeiten, das in der Digitalisierung fortgeschritten ist.
Das heißt, es kommen noch Führungskräften eine besondere Position dann zu. Wie können die es schaffen oder wie können die es schaffen, in der Hotellerie eine Kultur zu etablieren, die auch auf die Wünsche und eingeht und die Sinnhaftigkeit, die sie sich wünschen, einerseits erfüllt und gleichzeitig aber auch die Unternehmensziele unterstützt? Gibt es da konkrete Ansätze? Gibt es irgendwas, was du empfehlen würdest?
Ja, auf jeden Fall. Also insgesamt prägt die Generation der Spruch, sie wollen besser arbeiten, um weniger zu arbeiten. Das heißt, die Führungskräfte können die Rahmenbedingungen so schaffen, dass sich Arbeit vielleicht nicht ganz nach Arbeit anfühlen muss, weil man eben besser arbeitet, um letzten Endes vielleicht auch weniger arbeiten zu müssen. Auf der anderen Seite sucht die Generation, genauso wie die Generation Y, die vorhergehende Generation, oft nach dem Why, also diesem Warum. Oft wird es auch mit dem Buzzword Purpose immer abgetan. Purpose kann ich mittlerweile nicht mehr hören, deswegen finde ich Sinnhaftigkeit eigentlich ein ganz schönes Wort. Also warum mache ich denn das Ganze? Dieses Bigger Picture aufzeigen und sagen, hey, guck mal, du bist nicht irgendwie ein kleines Rädchen in der Maschinerie, sondern du trägst zu etwas Großem Ganzen bei, diesen Beitrag zum Ganzen. Und das ist in der Hotellerie natürlich was total Schönes, weil das große Ganze sind ja Gästelachen. Beziehungsweise tolle Gästeerlebnisse, die hier ermöglicht werden. Und wenn man dann nicht nur sagt, guck mal, das ist dein Job alleine, sondern dein Job trägt bei zu einem großen Ganzen, zu glücklichen Menschen, ist ja was total Erfüllendes. Also hier sind Führungskräfte einerseits in der Pflicht, die Rahmenbedingungen zuzustecken, dass sich Arbeit nicht mehr nach Arbeit anfühlt, beziehungsweise leichter wird, besser wird. Und auf der anderen Seite auch dieses Bigger Picture aufzuzeigen, dieses große Ganze, die Sinnhaftigkeit. Mhm.
Du hast ja bereits das Stichwort Gäste erwähnt. Die Gen Z ist natürlich nicht nur als Mitarbeiterin eine interessante Zielgruppe, sondern natürlich auch als Gast. Was müssen Hoteliers tun, um die ansprechen zu können? Was müssen sie in ihrer Strategie berücksichtigen, um eine stärkere Bindung und eine höhere Zufriedenheit zu erreichen?
Ich hatte ja vorher im Wertegerüst schon Authentizität angesprochen. Sie wünschen sich tatsächlich authentische Erfahrungen. Authentizität schlägt in dem Falle auch Luxus. Also zum Beispiel 73% der Generation Z würden sich eher für eine Unterkunft entscheiden, wenn die Unterkunft nachhaltige Praktiken anwendet. Das heißt, Nachhaltigkeit schlägt irgendwo wahrscheinlich auch Sterne in der Hotellerie. Auf der anderen Seite hatte ich auch schon gesagt, wir sind Digital Natives. Das heißt, viele Hoteliers beziehungsweise in allen Branchen ist das eigentlich, dass man sagt, hey, wir müssen eine Online-, eine Offline-Strategie entwickeln oder eine Mobile-First-Strategie. Das ist alles Humbug für die Generation Z. Wir müssen da Mobile First wirklich neu denken. Mobile First war gestern. Wir müssen diese ganze Customer Journey, also von der Begeisterung, von der Ansprache bis zum Aufenthalt, bis nach dem Aufenthalt irgendwie neu denken. Was heißt hier in dem Kontext neu denken? Vielleicht auch neue Technologien einsetzen. Also Chatbots einsetzen, die Gäste an verschiedenen Punkten abholen, Marketing auch für die Generation neu denken und dann natürlich auch während des Aufenthalts vielleicht auch Personalisierung neu denken. Also, dass man nicht mehr die Gäste fragt, was wünscht sich denn eigentlich, sondern dass man aus ihrem Verhalten lernt, dann zum Beispiel auch künstliche Intelligenz einsetzen kann, um diese Verhaltensmuster zu interpretieren und Zusatzangebote zu suggerieren bzw. offerieren.
Du hast jetzt schon das Stichwort Digitalisierung fallen lassen, das sehr zentral ist für die Gen Z. Wie können da die Hotels irgendwie den Spagat schaffen? Weil also einerseits, wie können sie digitale Tools und Technologien nutzen, um die Bedürfnisse der Generation Z zu erfüllen, ohne dabei aber jetzt auch die Ansprüche älterer Zielgruppen aus den Augen zu verlieren? Geht das?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Spagat. Wir wollen ja keinen abhängen, wir wollen aber gleichzeitig natürlich auch die Zielgruppen der Zukunft erschließen. Ich glaube, am Ende macht es der richtige Mix. Wir müssen uns auf die Technologien fokussieren, um zukunftsfähig zu bleiben. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch gucken, inwieweit muss man diese Technologien integrieren in das Bestehende oder wie kann man das auch integrieren in das Bestehende. Welche Technologien kann man zum Beispiel nutzen, um die Gen Z, um die Zoomer anzusprechen? Sie sind Digital Natives, sie sind in sozialen Medien unterwegs. Da kommen natürlich ganz viele Tools in Richtung Marketing in Frage, um sie überhaupt erstmal anzusprechen, vom Angebot zu begeistern. Da ist es ganz wichtig, die Generation Z wird nicht mehr mit klassischem Hotel-Marketing abgeholt. Die organisieren sich in Social Networks, in Social Communities, die vertrauen nicht mehr unbedingt Marketing, sondern sie vertrauen eher ihren Peers, also Gleichaltrigen, Gleichgesinnten. Und deswegen wird User-Generated Content total wichtig für diese Zielgruppe. Also hier User-Generated Content als Technologie beziehungsweise als Methodik-Konzept mit Mikroinfluencern. Man kann die Hotelgäste dann natürlich auch selber zu Mikroinfluencern machen, dass die wiederum in ihre Social Bubbles gehen und positiv über das Erlebnis, über den Aufenthalt etc. berichten können. Auf der anderen Seite haben wir vorher schon auch angesprochen, die Customer Journey. Das heißt, die Customer Journey neu denken, ganz neue Touchpoints auch zu schaffen. Wie zum Beispiel Chatbots. Also, dass man sagt, man hat 24/7 Support durch einen Chatbot, verknüpft wahrscheinlich mit künstlicher Intelligenz, mit Datenbanken, die Antwort geben können. Coole Tools, zum Beispiel Runner AI oder Chatlin und so weiter. Da werde ich auch in am Kongress nochmal näher drauf eingehen. Und dann muss man natürlich auch aus dem Verhalten lernen. Und da bietet künstliche Intelligenz beziehungsweise Large Language Modelle bieten hier eine total große Chance an. Da gehen wir beim Kongress dann auch noch ein Stückchen näher drauf ein.
Jakob, vielen lieben Dank. Das klingt alles sehr spannend. Ich freue mich, mehr davon in Innsbruck zu hören. Danke.
Ich freue mich auch total. Danke. Danke für die Zeit und ich freue mich sehr auf den Kongress, euch, Sie alle zu sehen und gemeinsam diese neue Zielgruppe ein bisschen näher zu kommen, zu entmystifizieren und dann ganz viel Zukunftslust auch gemeinsam zu entwickeln.
Super. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ich habe zu danken. Vielen Dank euch.
Wir sehen, die Branche und die Gesellschaft stehen vor Herausforderungen, die wir nur als Gemeinschaft meistern können. Wer jetzt Lust auf mehr bekommen hat, dem sei noch einmal der ÖHV-Kongress von 22. bis 24. Jänner in Innsbruck ans Herz gelegt. Neben spannenden Keynotes wie jenen von Bettina Ludwig, David Borst oder Jakob Ledermann wartet auf die Teilnehmerinnen ein Rahmenprogramm auf 5-Sterne-Niveau. Genaueres erfahrt ihr unter www.oehv.at/kongress. Danke fürs Reinhören. Das war Hörwärts, der Podcast der ÖHV. Wenn ihr mehr über uns und die ÖHV wissen wollt, folgt uns auf unseren Social-Kanälen. Dort findet ihr die größte Hotel- und Tourismus-Community Österreichs und jede Menge News und Infos zu allem, was die Branche bewegt. Wir freuen uns, wenn wir die eine oder andere Hörerin in Innsbruck begrüßen dürfen und wünschen euch im Namen des ganzen ÖHV-Teams bis dahin schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.